Der Predigttext heute ist sehr kurz, aber er hat es in sich, 4 Verse. Er steht in dem Brief, den Paulus, ein Nachfolger von Jesus, an die Epheser geschrieben hat, einer Gemeinde in Ephesus. Und ihr könnt ihn gerne mitlesen. Er steht in den Bibeln auf der Seite 1192. 1192. 4 Verse, Epheser 6, Vers 1 bis 4. Die jeden von uns ansprechen werden. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, nämlich damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gib du nun durch deinen Geist, dass wir Kindererziehung, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, allein auf dein Wort aufbauen, uns allein nach deinem Wort richten. In Jesu Namen. Amen. Wie sieht die Zukunft der Gemeinde aus? Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann fallen einem wahrscheinlich viele verschiedene Dinge ein. Alex hat es in der Fürbitte erwähnt, Polarisierung und Lagerdenken gibt es in unserer Gesellschaft, die uns beeinflussen. Weltuntergangsbotschaften klingen an. Politische Prinzipienlosigkeit wird manchmal beklagt. Das alles geschieht vor dem Hintergrund großer Umbrüche, die unsere Zeit bestimmen und uns Christen mehr bestimmen oder mehr betreffen als andere. Die Ära, in der Deutschland von christlichen Vorstellungen und Werten geprägt wurde, scheint zu Ende zu gehen. Was bedeutet das für die Zukunft der Gemeinde? Ich denke, auf der einen Seite vertragen sich Zukunftsängste nicht mit unserem Glauben an einen gütigen und siegreichen Gott. Er hat sein Volk zu jeder Zeit geführt und bewahrt, deshalb können wir dankbar auf die Gegenwart und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Das ist der Tenor der Christenheit aus viel schwierigeren Zeiten als der unseren. Trotzdem sind wir als Gemeinde und als Einzelne aufgerufen, uns nicht passiv zurückzulehnen und zu warten, was Gott jetzt tun wird, sondern Gottes Instrumente zu sein und aktiv Zukunft mitzugestalten. Und diese aktive Mitgestaltung beginnt nicht mit dem Kreuz auf dem Wahlschein, sondern sie beginnt in unseren Familien. Die Familie ist die Keimzelle jeder Gesellschaft. In christlichen Familien wächst die christliche Generation von morgen heran. Hier lernen Kinder, dem Weg von Jesus nachzufolgen, indem sie ihren Eltern nachfolgen. Hier ziehen wir die nächste Generation heran, die Jesus Christus vor der Welt bezeugt, indem sie treu und gehorsam in seinen Fußstapfen folgen. Damit sind Kinder nicht nur die Zukunft der Gemeinde, sondern ihr Zeugnis vor der Welt ist die Hoffnung unserer Gesellschaft, die Hoffnung dieser Welt. Ich möchte aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen, wenn mir der Wert der Kindererziehung wieder von Neuem bewusst wird, dann will ich weniger Zeit am Smartphone verbringen. Weniger Zeit mit belanglosen Nachrichtenfeeds. Weniger mit, weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. Unsere Kinder sind kostbar und bedeutsam in Gottes Plan. Und ihre Erziehung ist das Beste, worin wir unsere Zeit und Energie investieren können. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur die Eltern. Die Forschung bestätigt zwar, dass Eltern ungefähr 2/3 zu einer erfolgreichen Erziehung beitragen, wie man das misst, weiß ich nicht genau, aber damit ist ja immer noch 1/3 übrig. Und wie das bekannte afrikanische Sprichwort lautet, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und die Gemeinde ist dieses Dorf. In der Gemeinde können Eltern und Singles gemeinsam die Verantwortung, aber auch die Freuden der Kindererziehung miteinander teilen. Wir können voneinander lernen. Wir können an der Erziehung der anderen, der Kinder anderer teilhaben und sollen daran teilhaben. Und vielleicht ist das ein Trost. Ein Trost für die heute, für die der eigene Kinderwunsch noch unerfüllt geblieben ist. Wie diese Erziehung nach biblischer Vorstellung aussehen sollte, das werden wir uns im zweiten Teil der Predigt heute anschauen. Aber hier im Text steht, wenn ihr euch das anschaut, zuerst einmal der Aufruf an die Kinder. Gehorcht euren Eltern. Und deshalb wollen auch wir uns zuerst mit der Frage beschäftigen, warum sollten Kinder eigentlich gehorchen? Das ist der erste Punkt. Die Vorstellung, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollten, ist schließlich in unserer Gesellschaft längst nicht unumstritten, vorsichtig ausgedrückt. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Erziehung früher zu streng war und zu harsch war. Heutzutage tendiert man vielleicht deshalb ins Gegenteil, zu einem übertriebenen Laissez-faire, in der Kindererziehung. Alles geht. Kinder geben den Ton an, sie entscheiden über Essens- und Bettzeiten, über Aktivitäten und Hobbys. Kinder sollen sich schließlich voll und ganz entfalten können. Und als Folge darauf sind Eltern oft die, die reagieren auf Wünsche und Erwartungen ihrer Kinder. Und das kann bedeuten, dass Eltern ihren Kindern nicht mehr die gesunde Richtung vorgeben, die sie auf den Pfad des Gehorsams und der Nachfolge bringt. Natürlich sollten wir die Fehler der Vergangenheit nicht vergessen und wiederholen. Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich ihrer Veranlagung entsprechend frei zu entwickeln und das ohne übermäßige Zwänge. Ihre Persönlichkeit soll sich entfalten können, aber gleichzeitig sind Kinder eben, wenn wir uns das hier anschauen, aus biblischer Perspektive dazu aufgerufen, ihren Eltern zu gehorchen. Und das ist nicht nur eine kulturelle Ansage von damals, sondern es ist eine zeitlose Ansage, wie wir später noch sehen werden. Es gibt nur eine Einschränkung. Eine Einschränkung in Vers 1, nämlich es heißt, seid euren Eltern gehorsam im Herrn. Also was Eltern ihren Kindern auftragen, darf seinem Willen nicht widersprechen. Gehorsam geschieht im Herrn. Ansonsten kennt die Bibel keine Ausnahme. Und im Gegenteil heißt es in der parallelen Aussage in Kolosser 3,20 ausdrücklich, dass Kinder in allen Dingen gehorchen sollen. In allen Dingen. Wow. Ich hoffe, meine Kinder hören das. Ich denke, man kann sich als Eltern schnell wie Versager fühlen. Wer schon mal mit einem dreijährigen Kind im Supermarkt an der Kasse gewartet hat, der weiß, wie sich Machtlosigkeit anfühlt. Ja, und vielleicht geht es gerade unseren Kinderprogrammleitern unten so. Ja, sie brauchen wirklich unsere Dankbarkeit nach dem Gottesdienst und Ermutigung. Manchmal können sich Eltern daraus aber auch gezwungen fühlen, aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit, manchmal der Demütigung, gezwungen fühlen, dass man Gehorsam erzwingen will, mit immer stärkerer Bestrafung. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel und entspricht nicht dem, was hier gesagt wird. Es beruht sogar auf einem Missverständnis zu eurer Erleichterung, falls ihr Eltern seid. Denn dieser Aufruf ist ja an die Kinder gerichtet und nicht an die Eltern. Gott spricht hier die Kinder an. Und vielleicht können wir das als kleine Randnotiz notieren. Daran sehen wir auch, dass die Bibel christliche Kinder nie als Ungläubige behandelt. Die erst noch bekehrt werden müssen, die erst noch dazu gebracht werden müssen, dass sie dem Wort Gottes auch Gehorsam leisten, sondern sie gelten als volles Mitglied der Gemeinde und genau wie erwachsene Mitglieder, sollen sie auf das Wort Gottes hören und ihm gehorchen. Das ist die Annahme, die hier hinter diesen Versen liegt. Drei Gründe nennt die Bibel hier für Kinder, warum sie ihren Eltern gehorsam sein sollen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es gut, wenn hier drei Gründe stehen, damit die Kinder das auch wirklich nicht verpassen. Und der erste Grund ist, weil es einfach der Natur entspricht. In Vers 1 heißt es, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam mit dem Herrn, denn das ist Recht. Und damit erinnert er die Leute daran, dass Gehorsam von Kindern in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit, mit Ausnahme vielleicht von unserer heutigen Zeit, als selbstverständlich galt. Im fernen Osten hatte Konfuzius schon viele Jahrhunderte davor einen so großen Wert auf den kindlichen Respekt vor den Eltern gelegt, dass er dort auch heute noch allgegenwärtig ist. Offensichtlich muss man kein Jude oder Christ sein, um kindlichen Gehorsam als richtig anzukennen, sondern er ist das, was wir schlicht und einfach Teil von Gottes natürlicher Ordnung nennen würden, der Ordnung, die jedem Menschen ins Herz geschrieben steht, auch wenn kein Kind seit dem Sündenfall das gerne hören will, vor allem nicht an der Supermarktkasse. Und ich denke auch, die Filme, die unsere Kinder schauen, haben eine ähnliche Botschaft wie die Supermarktkasse. Sie handeln oft davon, dass Kinder etwas gegen den Willen ihrer Eltern tun müssen, um ein gutes Ziel zu erreichen. Sie werden ausdrücklich zum Ungehorsam ermutigt, um ein gutes Ende zu erreichen. Müssen wir mal aufpassen, das ist die Botschaft, die in fast allen zeitgemäßen Zeichentrickfilmen vorkommt. Und das steht natürlich im krassen Kontrast, im Gegensatz zu Gottes Wort, denn dort wird gerade der gewohnheitsmäßige Ungehorsam gegenüber den Eltern als Zeichen einer dekadenten Gesellschaft, einer degenerierten Gesellschaft angesprochen, die Gott ihrer eigenen Gottlosigkeit überlassen hat. Und daran sieht man, wie weit sich unsere Gesellschaft von Gottes natürlicher Ordnung entfernt hat. Wer möchte, wer sich das mal anschauen möchte, kann es ja zu seiner eigenen Zeit Römer 1, 28 bis 30 anschauen oder 2. Timotheus 3, 1 bis 2. Das könnt ihr euch mal notieren, denn dort wird eben der Ungehorsam gegenüber den Eltern als Zeichen einer dekadenten Gesellschaft genannt. Als Eltern und Gemeinde tun wir unseren Kindern also keinen Gefallen, wenn wir sie aus Prinzip machen lassen, was sie wollen. Es ist ein Verhalten, das der natürlichen Ordnung grundlegend zuwiderläuft. Und das ist der erste Grund. Der zweite Grund lautet, weil es Gottes Gebot entspricht. In Vers 2 und 3 zitiert Paulus hier das 5. Gebot aus den 10 Geboten. Das finden wir in 2. Mose 20 und 5. Mose 5, kann man sich gut merken, die 10 Gebote. Schauen wir uns als erstes das Gebot an. Hier heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter. Die 10 Gebote wurden bekanntlich auf 2 Steintafeln verfasst, wobei die erste Tafel primär von der Beziehung zu Gott handelte und die zweite mit der Beziehung zu Mitmenschen. Das Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, ist das 5. Und auf den ersten Blick scheint es ein zwischenmenschliches Gebot zu sein. Aber so ist es nicht. Sondern das jüdische Verständnis war schon immer, dass das 5. Gebot symmetrisch 1 bis 5, 5 bis, 6 bis 10, das 5. Gebot auf die erste Tafel gehört. Vater und Mutter ist also nach diesem Verständnis ein essentieller Bestandteil der eigenen Gottesbeziehung. Und so sagt zum Beispiel der jüdische Philosoph Philo im 1. Jahrhundert, meiner Meinung nach sind Eltern gegenüber Kindern, was Gott gegenüber der Welt ist. Meiner Meinung nach sind Eltern gegenüber Kindern, was Gott gegenüber der Welt ist. In der Eltern-Kind-Beziehung drückt sich etwas über die Beziehung zwischen Gott und Welt aus. Und das sollte uns nicht überraschen, denn auch hier im Epheserbrief Kapitel 3 heißt es, dass alle menschliche Vaterschaft ihren Ursprung in Gottes Vaterschaft hat. Die Vaterschaft hier drückt etwas über Gottes Vaterschaft aus. Und Eltern zu ehren gehört also zur eigenen, zur persönlichen Gottesbeziehung. Wer seine Eltern ehrt, der ehrt Gott. Wer seine Eltern nicht ehrt, ehrt Gott nicht. Und wer seinen Eltern gewohnheitsmäßig und bewusst ungehorsam ist, es handelt sich wohlgemerkt nicht um einzelne Ausrutscher, wir leben in einer gefallenen Welt, sondern um eine Einstellungssache, denke ich, Wer das tut, der hat laut dem Gesetz im Alten Testament mit schwersten Strafen zu rechnen. Diese Strafen drückten den Ausschluss aus Gottes Volk aus. Wer seine Eltern nicht ehrt, gehört nicht zu Gottes Volk. Die Botschaft von Gottes Gesetz lautet also, Gott akzeptiert es nicht, dass man den Glauben der Eltern übernimmt, ohne sie zu ehren. Man kann nicht zu Gottes Volk gehören, wenn man die Eltern nicht ehrt und ihnen ungehorsam ist. Das gilt für Kinder, genauso wie für erwachsene Kinder. Und das bringt uns zu einem zweiten Punkt. Wir haben uns das Gebot angeschaut, jetzt kommt die Verheißung. Denn Paulus betont hier gerade nicht die Strafe. Die Strafe hat Christus auf sich genommen. Er ist der gehorsame Sohn Gottes, der für unseren Ungehorsam stirbt. Und deshalb betont Paulus nicht die Strafe, sondern die Verheißung, die in dem Gebot steckt. Und er sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Er zeigt ihnen nicht die Peitsche, sondern das Zuckerbrot. Er will sie motivieren zum Gehorsam. Und er sagt, er betont die positive und verheißungsvolle Seite hier, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist ein Vers, der hat es in sich. Von ihm können wir unheimlich viel darüber lernen, wie Paulus das alttestamentliche Gesetz im Neuen Testament anwendet. Und leider haben wir keine Zeit, uns ausführlich damit zu befassen, deshalb nur ein paar Gedanken dazu. Wir sollten diese Verheißung nicht so verstehen, dass sie allen Kindern ein langes Leben im Wohlstand verspricht, wenn sie ihren Eltern gehorchen. So könnte man diesen Text ja missverstehen. Wie schon gesehen, hat sich in Christus das Gesetz erfüllt, die Strafe ist in Christus bezahlt, aber auch die Verheißung hat sich in Christus erfüllt. Und so müssen wir diesen Text lesen. Also wir sehen das zum einen daran, damit ihr merkt, dass das nicht nur ich bin, der das hier so behauptet, das sehen wir einerseits daran, dass Paulus hier die Verheißung im Alten Testament, aus dem Alten Testament, im Licht des Evangeliums ein kleines bisschen verändert. Wenn ihr die 10 Gebote auswendig gelernt habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass es dort nicht auf Erden heißt, sondern im verheißenen Land, das Gott dir geben wird. Und Paulus verändert das und damit trägt er einerseits der Tatsache Rechenschaft, dass Gottes Bundesvolk nun eben eine internationale Gemeinschaft ist. Und die müssen nicht alle ins verheißene Land ziehen, um dort Gottes Segen zu empfangen. So war das alttestamentliche Verständnis, aber nicht mehr im Neuen Testament. Gottes Wille ist es immer noch, dass Kinder ihre Eltern ehren, daran hat sich nichts geändert, aber die materiellen Segnungen, ja, also dass es dir gut geht, und du lange lebst, die waren im Alten Testament mit dem Land verbunden. Und das sind nun geistliche Segnungen, die in Christus zu finden sind. Segen im Land, im Alten Testament, geistlicher Segen in Christus, im Neuen Testament. In ihm ist das geistliche Land, wo wir durch den Geist alle Segnungen empfangen und empfangen haben. Dazu könnt ihr euch Epheser 1,3 aufschreiben, ganz am Anfang, dort heißt es, ich kann es euch auch kurz vorlesen, dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Ja, eine himmlische Welt in Christus, ein geistlicher Segen in Christus. Das ist das Wichtige, das wir hier verstehen müssen, um diesen Vers nicht misszuverstehen. Paulus spricht also von geistlichen Segnungen, die Kinder aber auf Erden empfangen. Ja, es geht hier um Segen auf Erden. Wenn wir das mit dem Alten Testament vergleichen, sehen wir, dort gab es materielle Segnungen im geografischen Land, hier im Neuen Testament geistliche Segnungen im geistlichen Land. Wir sollten nicht denken, dass es andere Segnungen sind, als die, von denen Paulus davor im Epheserbrief schon gesprochen hat, die Segnungen des Glaubens. Der Grund ist derselbe wie im Alten Testament. Man kann Gott nicht ehren, wenn man seine Eltern nicht ehrt. Man kann nicht ihren Glauben übernehmen, ohne ihnen zu gehorchen. Man kann nicht zu Gottes Volk gehören, ohne seine Eltern zu ehren. Und deshalb kann man auch keine Segnungen von Gott erwarten, wenn man sich diesen Richtlinien nicht unterwirft. Ihn nicht gehorcht. Das ist der Grund, warum Gehorsam gegenüber christlichen Eltern den reichen Segen Gottes verheißt. Denn wer seinen Eltern gehorcht, der folgt ihrem Glauben, der folgt ihrer Weltanschauung. Und damit verbunden sind die geistlichen Segnungen, die Gott ihnen verheißt. Ein paar ganz kurze Gedanken, was es für uns bedeutet, bevor wir zum dritten Punkt kommen. Erstens gilt dieser Aufruf auch für erwachsene Kinder. Auch sie sollen ihre Eltern ehren und das gilt vor allem in Bezug darauf, wie wir im hohen Alter für sie sorgen. Ich glaube, das ist ein ganz heißes Thema für unsere Gesellschaft. Ja, das wird im einzelnen Fall unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel leben Jude's Eltern in Australien und meine in Deutschland. Das macht schon aus rein geografischen Gründen es schwer, wie man damit umgehen soll. Wir leben in einer komplexeren Welt. Aber grundsätzlich gilt, wir sollen Vater und Mutter ehren. Und vor allem auch im hohen Alter. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir zwar auch nichtchristliche Eltern ehren sollen, aber dass es hier konkret um die christliche Familie geht. Ja, die christliche Familie hat Zeugnispotenzial in dieser Welt. Die christliche Familie hat Bedeutung für die Zukunft der Gemeinde und hierum geht es gerade. Aber es lässt sich auch auf nichtchristliche Eltern übertragen. Nur soll es eben wieder gehorsam im Herrn sein. Nichts, was dem Herrn widerspricht. Drittens, warum sollten Kinder gehorchen? Weil es dem Evangelium entspricht. Und wahrscheinlich, denke, haben wir diesen dritten Grund sowieso schon herausgehört, aber er ist wichtig genug, dass wir ihn noch einmal ausdrücklich festhalten. Und wir finden ihn eben in diesem kurzen Zusatz in Vers 1, dass wir im Herrn gehorsam sein sollen. Das schränkt nicht nur den Gehorsam ein, so wie wir es schon gesehen haben, sondern gleichzeitig wird Gehorsam gegenüber den Eltern zu einer Verpflichtung, die sich aus der Beziehung der Kinder zu Jesus Christus als Herrn ergibt. Aber mit dem Evangelium hat sich auch etwas Grundlegendes geändert im Vergleich zum Alten Testament. Jesus hat uns am Kreuz mit dem himmlischen Vater versöhnt. Er hat den Heiligen Geist über uns ausgegossen und stellt durch ihn wieder die guten Beziehungen her, die von Anfang an in Gottes Schöpfungsordnung da waren und die durch den Sündenfall kaputt gegangen sind. Ja, wir haben uns angeschaut, was das für Ehemann und Ehefrau bedeutet und hier geht es um Eltern und Kinder. Gehorsam ist eine gute Sache. Das sehen wir auch daran, dass Jesus seinem Vater in allem gehorsam war. Und im Herrn können christliche Kinder lernen, ihren christlichen Eltern zu vertrauen und bereitwillig zu gehorchen und das nicht aus Furcht vor Bestrafung, sondern einfach im Bewusstsein, dass die Eltern sich dem gleichen Herrn untergeordnet haben, dem gleichen Herrn Rechenschaft ablegen müssen und sie deshalb nicht aus Willkür handeln werden, zumindest im Normalfall, sondern zu ihren Gunsten, für ihr Bestes. Und das macht Gehorsam so viel leichter. Nicht ganz leicht, aus Erfahrung sage ich das, aber leichter. Und ich denke, diese Erkenntnis ist einfach ein Riesenschritt hin zu einer gesunden Familie. Wenn wir merken, wir dienen anderen, auch in Positionen, die Autorität innehaben. Wir dienen anderen, dann hilft das unseren Kindern, gesund aufzuwachsen. Meine Oma hat aus ihrer Erfahrung als Mutter, Großmutter und Kindergärtnerin heraus einmal gesagt, was Kinder mit 3 Jahren nicht gelernt haben, das lernen sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Kinder habt, die älter sind, ob ihr das bestätigen könnt. Es ist natürlich eine Grundregel und Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich denke, das zeigt uns eines, gerade für die vielen jungen Kinder hier, es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir ihnen helfen, gehorsam zu sein, indem wir den Gehorsam am Evangelium ausrichten. Und weil das Evangelium eine zeitlose Wahrheit ist, ist auch das, was hier geschrieben steht, keine persönliche oder kulturell bedingte Meinung von damals, sondern das, was das Wort Gottes auch heute noch lehrt für die christliche Gemeinde. Und das bringt uns zu einer zweiten Frage. Erste Frage, warum sollten Kinder gehorchen? Zweite Frage, wie sollten Vater und Mutter denn dann erziehen? Und das sehen wir in Vers 4. Kindererziehung bewegt sich meistens irgendwo zwischen purer Freude und purem Chaos. Ja, kennt ihr das? Das eine schließt das andere nicht notwendigerweise aus, aber so zumindest habe ich es in mittlerweile 14 Jahren Praxis erlebt. Das Schwierige daran ist, und was zu diesen Extremen führt, ist, dass wir mit kaum etwas oder jemandem emotional enger verbunden sind als mit unseren Kindern. Diesen ersten Moment, wenn man das Baby in den Händen hält, den wird man nie vergessen. Und diese Bindung, die hält ein Leben lang. Und entsprechend stark sind die Gefühle, die mit diesem kleinen Etwas, auch wenn es weiter wächst, einhergehen. Und gerade deshalb, weil in der Kindererziehung so starke Gefühle wach werden, müssen wir vorsichtig sein. Und ganz, vielleicht ganz am Rande, hier heißt es, und ihr Väter. Aber damit sind die Mütter eingeschlossen. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn Brüder sich auf Brüder und Schwestern bezieht. Hier sind Väter, Väter und Mütter. Also Mütter, ihr braucht jetzt nicht wegzuhören, das gilt auch für euch. Zwei Gefahren müssen christliche Eltern aus dem Weg gehen. Erstens, dass sie Gott durch ihre Kinder ersetzen. Kinder sind kostbar, sind wertvoll. Und die Versuchung ist, dass sie zum Wichtigsten im Leben der Eltern werden. Das ist die große Versuchung, aber es ist Götzendienst. Die zweite Sache ist, umgekehrt verbinden Eltern oft ihre Kinder mit solch hohen Erwartungen. Mit so hohen Erwartungen, dass sie die Kinder zu Erwartungserfüllungsobjekten machen wollen. Schönes deutsches Wort, habe ich mir ausgedacht. Erwartungserfüllungsobjekte. Und das ist eine Herabwürdigung. Kinder sind damit fast immer überfordert. Sowohl wenn wir sie zu Göttern machen, als auch wenn wir sie zu Objekten machen. Ja, und wenn Eltern das nicht verstehen, dann manipulieren sie ihre Kinder, damit ihre Wünsche doch noch erfüllt werden. Durch Liebesentzug. Oder durch Schuldgefühle. Oder auch durch körperliche Gewalt. Das ist Missbrauch. Das müssen wir klar sehen. Und es richtet oft lebenslangen Schaden im Leben der Kinder an. Im ersten Fall überhöhen Eltern ihre Kinder, im zweiten erniedrigen sie sie, obwohl doch Kinder im Ebenbild Gottes geschaffen und kostbar sind. Und ich denke, diese beiden Gefahren sind mit den beiden Aufrufen in Vers 4 verbunden. Wenn Kinder überfordert oder manipuliert werden, dann entsteht in ihnen ein tiefer und grundlegender Zorn gegen alle Autorität. Und wenn Kindern zu Götzen erhöht werden, dann droht die Gefahr, dass man sie verwöhnt, ihnen all ihre Wünsche erfüllt, aber dabei zu wenig Disziplin ausübt. Und beides führt dazu, dass Kinder am Ende nicht gerne gehorchen werden. Und so machen wir es Kindern schwer, dem Herrn Jesus Glauben und Gehorsam zu schenken. Und deshalb ist Kindererziehung so wichtig. Also schauen wir uns das der Reihe nach an. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Diesen Aufruf muss man realistisch sehen. In einer gefallenen Welt reicht fast jede Ausübung von Autorität, um zum Zorn zu reizen. Ja, das merkt man beim Dreijährigen an der Kasse, genauso wie beim Erwachsenen an einer roten Ampel zur falschen Zeit. Ja, Autorität reizt zum Zorn. Dem kann man einerseits nicht aus dem Weg gehen, andererseits müssen, denke ich, gerade deshalb Eltern auch unglaublich vorsichtig damit sein, wie sie ihre Autorität ausüben. Wer seine Kinder vom Explodieren abhalten will, der muss zuerst seine eigenen Motive erkennen. Warum diszipliniere ich gerade mein Kind? Und man muss seine eigenen Gefühle kontrollieren. Keine Disziplin ohne Selbstdisziplin. Für die damalige Zeit war diese Vorstellung, die mit dem Evangelium kam, radikal neu. Der Vater war das Oberhaupt der Familie. Er hatte absolute Macht über seine Kinder, konnte über sie verfügen, wie es ihm gefiel, bis zum Tod. Hier ruft Paulus zu einem völlig neuen Umgang in der Familie auf, weil Kinder unbeschreiblich kostbar sind. Sie sind Miterben von Gottes Verheißungen und sie sind die Zukunft der Gemeinde. Das gilt für alle Menschen, in der Gemeinde. Und deshalb hat Paulus am Anfang des Abschnitts in 5,21, wenn ihr es vor euch offen habt, dort hat Paulus alle Christen aufgerufen, dass sie sich aus Ehrfurcht vor Gott einander unterordnen. Und das gilt nirgendwo mehr als in der Familie. Autorität geschieht in Unterordnung. Und ich denke, am meisten müssen hier die Männer lernen. Als Ehemänner sollen sie ihre Frauen lieben, wie sich selbst. Als Väter sollen sie gemeinsam mit ihren Frauen ihre Autorität zum Wohl ihrer Kinder ausüben. Nicht zur eigenen Erfüllung. Sanftmut und Selbstbeherrschung, Freundlichkeit und Geduld sollen auf einmal den Umgang mit den Kindern bestimmen. Und wenn ihr Vater oder Mutter seid oder mal längere Zeit mit Kindern zugebracht habt, dann wisst ihr, wie schwer das ist. Dies keine Disziplin ohne Selbstdisziplin. Kinder sollen nicht von den Erwartungen der Eltern überfordert werden, sondern sie sollen geliebt und wertgeschätzt werden. Und deshalb müssen Eltern so behutsam mit ihren Kindern umgehen. Es ist gefährlich, wenn man seine Kinder im Frust oder Zorn diszipliniert. Es ruft nur Zorn hervor. Wenn man gerade an der Schlange im Supermarkt vor allen Leuten gedemütigt wurde, dann ist es nicht der richtige Moment, um sein Kind zu disziplinieren. Vielleicht ist es besser zu sagen, darüber müssen wir zu Hause reden. Genauso schlimm ist es, wenn das Kind die Erwartung der Eltern nicht erfüllt hat, die Enttäuschung groß ist und man das Kind herabwürdigt. Stellt euch vor, wie viel Schaden wir vermeiden könnten, wenn Männer sich in unserer Gesellschaft so verhalten hätten. Und wenn Männer und Frauen sich heute so verhalten würden. Es wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und als christliche Familien und Gemeinde haben wir die große Chance, das friedliche Miteinander von Gottes Familie vor einer immer polarisierteren Gesellschaft, von einer immer mehr vom Zorn geprägten Gesellschaft zu bezeugen. Warum ist diese Gesellschaft so voll von Zorn? Ich glaube, die Antwort liegt hier. Also Väter und Mütter, vielleicht hilft es, wenn man das nächste Mal einfach einen Moment tief durchatmet und sich zuerst über seine Motive klar wird, bevor man seine Kinder konfrontiert oder meint, sie disziplinieren zu müssen. Wenn also der erste Teil von Vers 4 uns sagt, was Eltern vermeiden sollen, reizt sie nicht zum Zorn, dann zeigt Paulus im zweiten Teil mit einem Gegensatz auf, wie Eltern ihrem Erziehungsauftrag nachkommen. Paulus sagt, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Wörtern geht. Vielleicht ruft das negative Erfahrungen hervor. Es ist nicht negativ gemeint. Und das merkt man vor allem an einem kleinen wichtigen Detail, das man leicht übersehen kann an dieser Übersetzung. Denn das zieht sie auf, was hier drin steht. Das ist das gleiche Wort wie oben in Vers 29 von Kapitel 5, wo es heißt, er nährt und pflegt seinen Leib. Hier geht es um die Idee, sondern nährt eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In Vers, das ist die wortwörtliche Bedeutung von Vers 4, nährt sie. Wir sollen unsere Kinder nähren und das erfordert zuallererst Erziehung und Disziplinierung von unseren Kindern, die hier mit Zucht gemeint sind, ja, in der Zucht des Herrn. Wir müssen Zeit in unsere Kinder investieren, indem wir sie disziplinieren. Am glaubwürdigsten wird diese Disziplin, wenn wir uns selbst nach höheren Maßstäben disziplinieren, weil wir schließlich keine Kinder mehr sind. Legt zuerst Selbstdisziplin an, bevor ihr die Kinder diszipliniert. Wer einen hektischen Arbeitstag hinter sich hat, ist manchmal schlicht zu müde, um seine Kinder zur Ordnung zu rufen, oder zu müde, geduldig zu sein. Manchmal hat man auch einfach ein schlechtes Gewissen, weil man sowieso so wenig Zeit mit den Kindern verbringt und dann lässt man ihnen alles durchgehen. Und ich denke, uns allen wird das manchmal so gehen, denn diese Welt ist ein hektischer Platz, aber wichtig ist, dass Eltern grundsätzlich akzeptieren, dass Kindererziehung zuallererst die Verantwortung der Eltern ist. Wir Eltern haben diese Verantwortung. Und vielleicht bedeutet das, dass man bei der Karriere Abstriche machen muss. Wärst du dazu bereit? Weniger Einkommen, um mehr Zeit für deine Kinder zu haben. Vielleicht muss man bei Hobbys Abstriche machen. Vielleicht auch bei anderen Dingen, weil wir sonst zu wenig Zeit mit unseren Kindern haben und sie nicht mehr disziplinieren können. Das zweite ist die Ermahnung des Herrn. Wir müssen Zeit in die Ermahnung des Herrn investieren. Es geht hier um Wörter. Ja, die Wörter, die wir verwenden. Es geht darum, dass wir ihnen zeigen, was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Es ist so einfach, Kinder vor dem Bildschirm abzuschalten, aber dadurch lernen sie nicht die Ermahnung des Herrn. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht. Wenn es trotzdem mal sein muss, wir brauchen alle mal eine Pause, dann ladet ihnen wenigstens die richtigen Apps herunter. Ja, es gibt den New City Katechismus. Der ist richtig gut. Wir haben ihn im Moment gerade als Frühstücksfragen durchgemacht. Wir sind fast am Ende. Und das ist eine richtig gute Möglichkeit, wie man den Kindern christliche Werte, auch für sich, also die können das auch alleine machen, vermitteln können. Es gibt auch diese Bibel-App, die wir auf unserem iPad haben, deren Name ich nicht mehr weiß. Aber vielleicht, Jude, kennst du die? Wenn ihr was sucht, ja, und nichts finden können, sprecht uns an, sprecht andere an. Es gibt diese Apps, aber die sollten kein Ersatz sein für Zeit mit den Eltern. Denn Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Sie sind das Kostbarste, was Gott uns anvertraut hat. Lasst sie uns so behandeln. Seien wir als Gemeinde das Dorf, in dem unsere Kinder zu reifen Christen heranwachsen können. Lasst uns nicht vergessen, dass es allein aus Gnade ist, wenn Kinder zum Glauben kommen. Aber wir können Instrumente Gottes sein, die es unseren Kindern leichter macht, zu glauben. Wir sind am Abschluss. Es kann sein, dass der ein oder andere sich wünscht, dass er seine Kinder in der Vergangenheit anders behandelt hätte. Vielleicht wünscht sich auch manch einer, dass seine Eltern ihn anders behandelt hätten. Die Bibel geht hier davon aus, dass Kinder von Christen selbst dann zur Gemeinde gehören, von Anfang an zur Gemeinde gehören, aber das sollte uns nicht dazu verleiten zu denken, dass sie automatisch Christen sind oder dass wir sie zu Christen machen können. Aber wir können das Fundament legen und wir sollen aktiv daran mitarbeiten, damit unsere Kinder die Hoffnung der Welt werden, damit sie allen geistlichen Segen empfangen, den Gott für die bereithält, die ihn ehren. Lasst uns beten, dass wir unsere Kinder so erziehen. Allmächtiger Gott, wir bekennen vor dir, dass wir oft ratlos sind, wie wir unsere Kinder erziehen können. Auch als Kinder ist oft Schmerz damit verbunden, wie wir erzogen worden sind, und wir wollen auch den Zorn vor dich bringen, der vielleicht in uns sitzt wegen dieser falschen Erziehung. Bitte gib uns Weisheit, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen, und schenk du uns Heilung, wo wir innerlich gelitten haben unter der Erziehung unserer Eltern. In Jesu Namen. Amen.